Guten Morgen, ihr Lieben. Tom hat es gesagt, wir dürfen heute das genießen, was vor vielen Jahren im Poppengrund in einem kleinen Haus, einem offenen Haus für Mensch und Gott begonnen hat. Mit viel Opfer, Herzblut, viel Entbehrung auch. Ja. Und wir können heute das genießen, Gemeinde Jesu. Schön. Wir haben gerade ein Lied gesungen. Habt ihr den Text noch im Ohr? Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Ich vermute ja mal, dass bei Lobpreisliedern sehr viel gelogen wird. Ja? Und gerade bei so einem Text und ob der Liederschreiber das auch so gemeint hat oder auch vielleicht mehr den Wunsch zum Ausdruck bringen wollte, das kann ich jetzt nicht sagen. Oft ist es ja so, dass so Lieder auch so einen Idealzustand vermitteln wollen. So lyrische Texte überhaupt, ja, etwas vorgeben, was nicht unbedingt jetzt der Ist-Zustand ist, sondern mehr so einen Wunsch, einen Herzenswunsch beschreiben. Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Und ich möchte uns mal so am Anfang des Jahres einmal in Erinnerung rufen, was wir in unserem Herrn Jesus Christus haben. Wie groß er ist, wie wichtig er ist, was wir an ihm und in ihm haben. Und das Ganze soll unser Vertrauen auf ihn stärken, dass wir ihm wirklich vertrauen können, dass er vertrauenswürdig ist, ihm glauben und nachfolgen können. Und dazu schauen wir uns heute mal im Kolosserbrief um und vielleicht auch das nächste Mal noch. Und es ist interessant, wie der Apostel Paulus hier über Jesus Christus schreibt. Vor allem anderen, Jesus Christus. Und man merkt, dass Paulus unglaublich und begeistert ist von dem, was er erkannt hat. Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Ich lese mal heute den ganzen Text, obwohl ich jetzt nicht auf den ganzen eingehen werde, aber dass wir den Zusammenhang mal haben. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkündigen. Die letzten Verse knüpfen ein bisschen an dem, was auch Tom gesagt hat in der Einleitung. Ja. Und was ist denn, wenn wir dazu diesen Text lesen, was für ein kompakter und gehaltvoller Text ist das eigentlich? Und man muss sich schon Zeit nehmen, um alle Aussagen hier darin so ein bisschen zu erfassen. Vieles ist unvorstellbar oder unfassbar für uns. Und es ist besonders in diesem Kolosserbrief wie Paulus hier über Jesus Christus schreibt. Wie gesagt, man merkt ihn an. Er ist begeistert davon, fasziniert von Jesus, von der Begegnung, die er selber mit ihm hatte und der Weg, den er bisher mit ihm beschritten hat. Und der heutige Text ist wahrscheinlich so die berühmteste Passage im Neuen Testament über Jesus Christus, wo er so sein Wesen und seine Stellung, Position so beschrieben wird. Und Paulus, er war ja nie selbst in Kolossä gewesen, aber er hat von der Gemeinde dort gehört, von den Geschwistern gehört und hat deshalb diesen Brief geschrieben, weil es da eine kleine Schar von Christen gab. Deshalb haben wir heute diesen einzigartigen Brief. Und er erklärt darin, wer Jesus ist. Mit wem haben wir es zu tun? Alles dreht sich in diesem Abschnitt um Jesus. Und ich finde das interessant, dass der Apostel Paulus nicht zuerst auf die Taten Jesu, auf sein Handeln verweist. Da könnte man ja auch einiges Positives sagen, ja, seine Wunder und Zeichen, seine Liebe, die er den Menschen entgegengebracht hat, wie er gepredigt hat, geheilt hat, was für ein Vorbild und wie gut es wäre, wenn wir alle so wären wie er. Paulus wusste vielleicht gar nicht so viel von dem irdischen Leben von Jesus. Er kam ja erst eine ganze Zeit später zum Glauben und die Evangelien waren ja zu der Zeit noch nicht verfasst, ja. Man darf nicht denken, weil die im Neuen Testament an erster Stelle stehen, das darf uns nicht dahin wegtäuschen, dass die Paulusbriefe eigentlich früher verfasst wurden als die Evangelien. Ja. Aber wir erkennen hier, für Paulus ist das Erlösungswerk Jesu ganz, ganz wichtig. Und er stellt ihn hier vor oder uns vor als den Herrn dieser Welt, der jetzt herrscht, der jetzt regiert, nicht nur an einem bestimmten Ort, sondern überall den Menschen begegnet, bis heute. Er spricht von dem Herrn der Welt, der sich überall offenbart, mitteilt, der ewige Gott, der sich den Menschen zeigt. Und nicht nur damals, sondern auch heute, jetzt, aktiv handelt und eingreift ins Leben der Menschen. Er ist erlebbar. Gott ist erlebbar. Und die erste Aussage, die mir hier wichtig ist: Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und er ist der Erste in allem. Ich lese nochmal den Vers 15. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Das sind Sachen. Also mir fällt es da schwer, ich kann mir das kaum vorstellen, ja, wenn man sich das so bildlich irgendwie vor Augen führen möchte. Gott kann man ja nicht sehen, erstmal. Ja. Und das empfanden die Leute damals schon als einen Mangel, dass man Gott nicht sehen kann. Irgendwie ist er unsichtbar, rätselhaft, fern. Das empfinden viele Menschen. Und er begibt sich aber durch Jesus Christus auf unsere Ebene. Ja. Durch Jesus können wir Gott persönlich kennenlernen. Auch damals gab es schon eine große Konkurrenz. Es gab jede Menge an Götter, an Kulte und Philosophien gab es. Wie können wir Gott begegnen? Das war die große Frage. Auf welche Art und Weise? Ja, wo tritt er uns gegenüber oder wie tritt er uns gegenüber? Man hatte schon ein gewisses Gespür für das Übernatürliche. Das war da gewesen, so eine Suche danach, nach dem Übersinnlichen, wie wir das heute auch in unserer Welt so sehen. Man spricht jetzt sogar schon von einer Renaissance der Religion, ja. Vor Jahren noch, da wurde das verneint, da gab es Prognosen, Religion wird irgendwann mal verschwinden, wird ausradiert werden, gerade so in den kommunistischen Ländern. War das der Slogan in der damaligen DDR auch, ja, Religion wird es irgendwann nicht mehr geben, aber alles andere ist eher verschwunden, aber das nicht, ja. Es passiert nicht, Religion bleibt ein Thema, nur fließt sie nicht unbedingt oder automatisch in Kirche und Gemeinde hinein. Man will lieber individuell und seinen eigenen Glaubensansichten folgen, nur Jesus, das ist doch vielleicht zu eng. Oder? Nur Jesus allein, er war schon gut, aber warum nur er? Ja. Aber wo sonst begegnet uns Gott auf diese Art und Weise, wie in Jesus Christus? dem Menschwerden Gottes. Bei den Kolossern gab es anscheinend da so eine gewisse Verwirrung auch. Ist Jesus wirklich genug? Reicht Jesus wirklich aus? Ja, wie wir das vorhin gesungen haben, Jesus ist genug. Ist da wirklich so etwas Besonderes? Was meint ihr? Nur Jesus? Lass uns doch nicht so eng sein. Es gibt doch noch andere Bilder des Göttlichen. Engel, himmlische Mächte, die Mutter Gottes. Vielleicht sollten wir sicherheitshalber auch diese verehren und anbeten. Das war auch damals schon eine Tendenz gewesen und sie klingt so ein bisschen in diesem Kolosserbrief auch mit durch. Finden wir Gott alleine in Jesus Christus oder finden wir auch ihn woanders? In Religionen, in Menschen, in Liebe, vielleicht in der Natur? Ja, das ist ja auch ein Thema heute. Und wie ist es eigentlich mit dem Göttlichen in der Schöpfung? Paulus sagt weiter, Jesus ist auch der Schöpfer und der Erhalter der Welt, Vers 16 und 17. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und erhält die ganze Schöpfung zusammen. Ohne ihn würde alles auseinanderfallen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Ja, Jesus, der Schöpfer und auch der Erhalter der Welt. Und als ich das so mir erarbeitet habe, da musste ich so dran denken, als ich früher, wo ich noch kleiner war, mit meinem Papa eine Modelleisenbahn gebaut habe. Ja. Da war ich auch so schöpferisch tätig. Wir haben uns überlegt, wie gestalten wir die Landschaft, Berge, wie legen wir die Gleise und all diese Dinge. Und da habe ich auch so mit meinem Papa diese kleine Welt gestaltet. Hatte nur einen Nachteil gehabt, wir konnten diesen kleinen Figuren kein Leben einhauchen. Ja, das wäre toll gewesen. Aber ich weiß nicht, wie sollen wir uns das vorstellen, dass Jesus dabei war bei der Schöpfung, dass er der Schöpfer war, mit Gott gemeinsam die Welt kreiert hat. Das ist alles einfach irgendwo zu wunderbar für uns. Und für die Bibel ist es auch ganz charakteristisch. Sie unterscheidet ganz deutlich zwischen Schöpfer und der Schöpfung. Zwischen Schöpfer und der Schöpfung. Ja. Und in dem Moment, wo da eine Verwechslung eintritt, da kommen wir mit unserem ganzen Gottesbild durcheinander. Wenn wir mal im Römer 1 lesen, dann ist es ja das erste Problem, was so die Menschheit hatte oder was Paulus hier in dem Fall analysiert, Römer 1, dass die Anbetung des Schöpfers mit dem Geschöpf vertauscht wurde. Ja. Ich lese es mal. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Das von Gott Geschaffene verehrt statt den Schöpfer selbst. Irgendetwas Geschaffenes ist an die Stelle Gottes getreten. Etwas, was eigentlich zweitrangig ist, hat den ersten Rang beansprucht. Und dann kommen auch schnell die ganzen unschönen Dinge im Leben dazu. Paulus zählt ja einiges an Sünden dann auf, ganz vorne dran, das, was wir als Homosexualität verstehen. Aber das Hauptproblem oder der Ursprung all dessen war, da wo der Schöpfer verehrt werden sollte, hat man ein Geschöpf verehrt. Es gibt ja diesen schönen Vergleich, den habt ihr bestimmt schon alle mal gehört. Wenn man ein Hemd zuknüpft, ja, es ist ganz wichtig, dass der erste Knopf richtig sitzt. Sonst wird alles andere falsch. Und man muss wieder von vorne anfangen. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn da zentrale Fragen falsch beantwortet sind, dann wird alles andere, was darauf aufbaut, auch falsch. Kommt eine Verwechslung rein. Ja, das kann alles weitere auch nicht richtig sein. Und deshalb ist es so wichtig für den Apostel Paulus, Jesus Christus hier eben auch als den Schöpfer darzustellen. Man hat heute manchmal den Eindruck, dass für nicht wenige Leute die Natur irgendwie die Rolle Gottes eingenommen hat. Geradezu göttlich verehrt wird. Man spricht von Mutter, Natur und solchen Ideen. Und aus biblischer Sicht verdient natürlich die Natur unseren Schutz. Ja? Umweltschutz, Klimaschutz, all diese Dinge sind wichtige Themen. Aber nicht, weil die Natur unsere göttliche Mutter ist, sondern weil sie von Gott geschaffen ist. Deshalb. Ja? Von Gott geschaffen in seiner Liebe, in seiner Kreativität, in seiner Fürsorge für den Menschen. Und unsere Verantwortung ist, sie zu gestalten und sie natürlich auch zu bewahren. Wenn wir sie nicht bewahren, haben wir bald nichts mehr zu gestalten. Ganz klar. Und gerade bei den Griechen, wozu ja Kolossea gehört hat, bei den Griechen bestand so eine Tendenz, alles Irdische als böse, als schlecht, als niedrig anzusehen. Das Göttliche hat nichts mit dem Irdischen zu tun, solche Gedanken. Der Philosoph Platon war da ganz federführend gewesen in diesen Gedanken. Aber die Bibel zeigt uns, dass Gott, dass diese Welt und ihre Menschen, dass er ihnen zugetan ist, sie liebt, nahe sein möchte. Ja. Gott möchte seinen Menschen in dieser Welt nahe sein. Das war seine ursprüngliche Absicht. Erinnert euch an den Garten Eden, ja. Gott wandelte unter den Menschen, die er geschaffen hatte. Und das Böse herrscht nur durch die Sünde, durch die Trennung, durch die Abkehr des Menschen vom Schöpfer. Aber grundsätzlich ist diese Welt von Gott geliebt und sie ist ihm wichtig. Und das wird gerade darin deutlich, dass Gott durch Jesus Christus ein Teil dieser Welt wird, Jesus uns nahe kommt. Dadurch signalisiert er uns, ihm, wir sind ihm wichtig, die Welt ist für ihn nicht abgeschrieben. Und so bin ich immer sehr skeptisch. Also ich finde es nicht für hilfreich, sage ich es mal so, so eine Stimmung zu verbreiten. Es ist sowieso bald alles vorbei, die Welt geht sowieso den Bach runter, bloß schnell weg hier. Ja. Das war ja über viele Jahre auch so ein bisschen prägend gewesen. Aber Gott zeigt uns den Wert dieser Welt und der Menschen, die da leben, indem er Teil dieser Welt wird. Diese Welt ist von Gott geliebt und das zeigt sich in Jesus Christus, der Schöpfer dieser Welt, der hineinspricht und handelt und auch durch sein Sterben und Auferstehen sein Leben dauerhaft mit uns verbindet. Ja? Dauerhaft mit uns verbindet. Mein dritter Punkt: Jesus ist es, der sich dauerhaft mit der, oder aufs Engste, so will ich es mal sagen, aufs Engste mit der Gemeinde verbindet. Vers 18a. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Was für eine Aufwertung, ja, von Gemeinde. Wenn man sich dieses Bild mal so von dem Haupt und dem Leib näher oder tiefer durchdenkt, mal genau anschaut, dann drängt sich für mich unweigerlich so ein herausfordernder Gedanke auf. Ein Leib kann nicht ohne dem Haupt, ja, existieren. Das ist uns wohl klar. Das verstehen wir alle. Irgendwo wissen wir das. Man kann einen Finger, eine Hand, ein Bein, Arm, all das kann man entbehren. Ist nicht schön, schränkt uns ein, aber das geht. Aber ohne Haupt hast du schlechte Karten. Ja? Das ist uns allen klar. Aber wie sieht es eigentlich andersherum aus? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie sieht es andersherum aus? Spannend, ne? Welche Gedanken? Es kann doch ebenso ein Haupt nicht existieren ohne den Leib. Oder? Bedeutet das jetzt, dass Jesus nicht ohne die Gemeinde auskommt? Eigentlich ist er ja nicht abhängig oder angewiesen auf uns. Er hat uns ja gar nicht nötig, eigentlich, ja? Das kann ja was nicht stimmen. Aber dieses Bild hier vom Haupt und Leib zeigt uns, wie sehr Jesus Christus sich mit seiner Gemeinde verbindet. Bilder haben immer auch ihre Grenzen. Das wisst ihr, habe ich schon oft angedeutet, dass wir müssen das auch bei der Auslegung immer beachten, mit berücksichtigen. Aber hier soll eine ganz, ganz enge Verbindung, eine unzertrennbare Verbindung zwischen Jesus und seiner Gemeinde zum Ausdruck kommen. Dieses Bild soll diese Unzertrennlichkeit irgendwie unterstreichen. So weit geht die Nähe Jesu, so weit geht seine Verbundenheit. Der allmächtige Gott sagt damit, ich will nicht mehr ohne diese Menschen, die mir nachfolgen, ohne meine Gemeinde. Ein Volk, das sich sammelt, das er sammelt, das Gott sammelt. ein neues Volk. Und sich auf diese interessante Weise mit ihm verbindet. So wichtig ist Jesus diese Gemeinde. Auch unsere Gemeinde übrigens. Ja, glaubt ihr das? Jesus ist unsere Gemeinde hier im Sängerwald wichtig. Und ich finde es da sehr, sehr schade, dass heutzutage so viele Vorbehalte herrschen. So viel negatives Denken, so viel Distanz auch zur Gemeinde gelebt und zum Ausdruck gebracht wird. Sicher, es ist nicht alles ideal in Gemeinde. Das wissen wir selber. Ja. Aber für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass ein Christ sagt, Gemeinde, nö, das brauche ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Oder nur, wenn mir danach ist, wenn meine Wünsche, meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der wirklich mit Herzen oder Jesus Christus im Herzen hat, der mit Jesus verbunden ist, sagt, Gemeinde, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Aber leider breitet sich diese Denkweise immer mehr aus und diese christliche Botschaft auch wird immer mehr oder immer stärker individualisiert. Mein Heil, ich und meine Rettung, mein Weg, mein Geschmack, mein Ticket in den Himmel. Wenn man heute so mit Menschen über Gemeinde ins Gespräch kommt, dann ist sehr im Vordergrund, was habe ich davon? Was bringt es mir? Ja. Werden da meine Erwartungen und Ansprüche erfüllt? Wieso sollte ich da hingehen? Ist doch viel bequemer, wenn ich einfach nur für mich glaube. Aber die Bibel zeigt uns, dass Christsein auch immer ein soziales Ereignis ist oder ein Erlebnis ist. Es ist nicht nur dein Fahrschein in den Himmel, deine Eintrittskarte, dass du den Sprung über die Schwelle schaffst, über die Schwelle des Todes schaffst und dann auf der richtigen Seite aufwachst. Es ist immer auch ein Hineingenommenwerden in ein neues Gottesvolk, in eine Gemeinde, die Jesus sich sammelt. Es stimmt schon, das Heil, die Rettung wird ganz persönlich erlebt. Aber das neue Leben, was du dann geschenkt bekommen hast, das wird gemeinschaftlich gelebt, in Gemeinde mit anderen Geschwistern. Ja, und das macht Jesus deutlich, indem er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Gott schafft und sammelt sich ein neues Volk, eine neue Gemeinschaft von Menschen. Das ist sein Plan. Und das Reich Gottes breitet sich so aus und ist schon da aktiv, wo Gottes Wille jetzt und hier geschieht, wo Menschen gemeinsam ihm nachfolgen. Also, Christsein ist kein Alleintrip in den Himmel. Ja, das müssen wir wissen. Der Ruf zu Jesus ist auch immer ein Ruf in die Gemeinschaft hinein. Und dieser Gedanke daran, dass Jesus sich so sehr mit dieser Gemeinschaft verbindet, das wertet sie für mich unwahrscheinlich auf. Ja. Zunächst mal die Gemeinde, aber auch uns Menschen und überhaupt diese ganze Welt. Unglaublich aufwertend ist dieser Gedanke. Die Welt ist nicht abgeschrieben. Nicht abgeschrieben, sondern sie will von Gott her durch die Menschen, die er errettet hat, verändert werden. Er schafft eine neue Gemeinschaft und diese Gemeinschaft ist mit einem Auftrag in der Welt unterwegs. Durch einen Auftrag gesandt hinein zu den Menschen. Und das war ja Gottes Idee schon von jeher. Er sammelt sich eine Gruppe von Menschen, die in einer Gemeinschaft leben, ihm nachfolgen und wodurch er sein Reich in dieser Welt bauen kann. Sie sollen sie diese Welt gestalten, erhalten und bewahren. Gottes Pläne werden sichtbar, immer und immer mehr, weil sein Reich sich ausbreitet und größer wird. Und das ist der Gedanke, so wie ich ihn momentan bis heute erkenne, Gottes Gedanke mit dieser Welt. Und da hat natürlich die Gemeinde eine hohe Berufung. Eine hohe Berufung. Nicht nur einzelne Leute, sondern Gemeinde. Gemeinde ist mit dieser Berufung unterwegs in dieser Welt. Gemeinde ist nicht nur eine Gruppe von Menschen, die jetzt gerettet sind und dann so schnell wie möglich raus aus der bösen Welt, sondern Gemeinde ist der Ort, wo Menschen zubereitet werden. Zubereitet werden in ihre Berufung hinein Gottes, für Gott leben und ihr Umfeld, da wo sie hineingesandt sind, gestalten, verändern, prägen. Die Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Und dafür, für all das, ist Jesus Christus das Haupt. Er geht voran. Er ist vorangegangen und führt und leidet bis heute. Er ist das Haupt. Er ist der, aus dessen Lebensgemeinschaft das Ganze funktioniert. Ohne ihn geht es nicht. Ja. Nur in dieser Verbindung, in dieser engen Verbindung mit Jesus, funktioniert das ganze System. Und deshalb verbindet sich auf diese enge Art und Weise Leib und Haupt Jesus Christus mit uns, seiner Gemeinde, damit wir in der Lage sind, diese Botschaft in der Welt zu verkündigen. Sein Handeln immer mehr sichtbar machen. Sichtbar wird. Sein Handeln soll sichtbar werden durch unser Handeln, durch unser Leben in dieser Welt. Und ich möchte nochmal zusammenfassen diese drei Aussagen über Jesus, die ich mit euch heute teilen wollte. Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erste in allem. Ja. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erste in allem, vor allem anderen. Jesus, der Schöpfer und Erhalter der Welt. Er ist es, der diesen Planeten kreiert hat, geschaffen hat und er ist es, der ihn erhält. Und Jesus, der sich mit seiner Gemeinde aufs Engste verbindet. Eine Unzertrennlichkeit kommt da zum Ausdruck. Und diese drei Punkte, die sollen für heute erstmal reichen. Beim nächsten Mal geht es ein Stück weiter. Danke, Brickel. Aber das macht für mich, zunächst mal diese drei Punkte, macht für mich Jesus Christus so unvergleichbar, so konkurrenzlos, ein konkurrenzloser Gott. Wo findet man das sonst? Es gibt nichts Größeres. Wir haben es heute in den Liedern gesungen. Das ist der Vorteil, wenn man als Prediger auch die Liedauswahl treffen kann. Ja? Kann ich euch schon ein bisschen gedanklich vorbereiten. Ja. Es gibt nichts Größeres, nichts Höheres. Und auch für dich nicht. Nichts Größeres, als wenn du dich Jesus Christus zuwendest. Wer sich Gott zuwendet, der ist angekommen. Könnt ihr das bestätigen? Der ist angekommen. Und ich kann das sagen mit voller Überzeugung. Es gibt nichts Besseres als Jesus Christus. Dir kann im Leben nichts Besseres passieren, als Jesus zu begegnen, dein Leben mit ihm zu verbinden und dann dein Leben auch von ihm gestalten zu lassen. Und eigentlich hatten das die Kolosser schon begriffen gehabt. Ja, eigentlich war es ihnen klar. Aber es war damals auch, wie bei uns das heute auch so ist, im Laufe der Zeit, verblasst so einiges. Gerät einiges in den Hintergrund. Andere Ansichten kommen herein, andere Gedanken kommen herein. Da spricht der dies und der das und mein Friseur hat das gesagt. Ja, ich war lange nicht beim Friseur, aber bloß mal jetzt für euch gesprochen. Ja, andere, ihr wisst, andere Meinungen. Heute auch mit dem Internet, ja, so viele verschiedene, schaut mal bei YouTube einige Videos an, ja, was es da alles gibt für Gedanken und. Kann ich mir sicher sein, ja, das ist ja immer diese Frage. Es gibt doch noch andere Lebensentwürfe. Und warum eigentlich der Bibel trauen und nicht irgendein anderen Buch? Ja. Paulus stellt hier uns seine Ansicht klar vor Augen. Oder eigentlich keine Ansicht, auch keine Lehre, sondern er stellt uns eine Person vor Augen. Das ist richtig. Eine Person vor Augen. Jesus Christus. So habe ich ihn kennengelernt, sagt er. So habe ich ihn erfahren. Dieser Jesus hat mich gerufen und berufen, hat mein Leben verändert und mir eine neue Perspektive geschenkt. Euch auch? Und das dürfen wir immer wieder erfahren und mit anderen Menschen auch teilen, vor allen Dingen. Ja? Diese Weise, auf diese Art und Weise möchte Gott den Menschen begegnen. Und wenn wir das so in der Bibel lesen, und vielleicht jetzt gerade so am Jahresanfang, darf uns Jesus auch immer wieder groß werden. Jesus erhoben soll sein in unserer Gemeinde. Groß sein, wir wollen ihn groß machen für die Menschen. Er, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er, der Erste in allem. Er, der Schöpfer und Erhalter der Welt. Jesus Christus, der sich mit der Gemeinde aufs Engste verbindet. Und wenn wir diese Wahrheit im Wort Gottes immer wieder erkennen dürfen, dann wächst dadurch unsere Gewissheit unser Vertrauen, unser Glaube und auch unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Amen. Amen. Und das wünsche ich uns, dass das geschieht. Wollen wir nochmal aufstehen, gemeinsam beten? Herr Jesus, vieles von dem, was wir so in deinem Wort lesen, gerade was dich beschreibt, deine Herrlichkeit, ist zu wunderbar für uns, um das alles erfassen zu können. Aber danke, dass wir immer so ein kleines Stück, so ein Stück nehmen dürfen, was in unser Herz hineinfällt und was unser Glaube und Vertrauen auf dich, dem allmächtigen Gott, stärkt. Herr, wir danken dir, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, dass du uns gerufen hast, dass du uns angenommen hast, freigesprochen hast von den negativen Dingen dieser Welt und uns in dein Reich, in dein himmlisches Reich schon jetzt versetzt hast. Ein Reich, was immer mehr wächst und was sich ausbreitet. Und dazu wollen wir beitragen, Herr. Das wollen wir dir sagen, auch als Gemeinde, so an einem Jahresanfang. Wir wollen dazu beitragen, dass dein Reich wächst hier in dieser Gegend. Wir wollen Menschen mit deiner Botschaft erreichen. Und dazu wünschen wir uns und brauchen das auch ganz dringend, dass du uns wieder mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Dass du uns Gaben schenkst, um den Menschen in rechter Weise zu dienen, in deiner Art und Weise zu dienen. Ganz viel Liebe ins Herz und Geduld. Herr, wir wollen dir mit unserem Leben Ehre bereiten. Amen.